Wir kommen leider nicht drum herum. Eine Geburt ist in irgendeiner Form mit Schmerzen verbunden. Die Gebärmutter zieht sich zusammen und so entstehen Wehen. Man kann sie auch Wellen nennen. Ich finde das englische Labor, Franzi, Arbeit, ja sehr passend.
Ja, das stimmt. Das finde ich auch. Wehen sind ja auch theoretisch ein gutes Zeichen, denn sie bringen das Kind zur Welt und dich deinem Kind eben ein bisschen näher. Aber man muss nicht drum herum reden, es tut eben auch sehr weh. Das Gute ist, dass es tatsächlich verschiedene Möglichkeiten gibt, die Schmerzen erträglicher zu machen. Und darum soll es heute gehen.
Projekt Baby. Und ihr seid völlig planlos? Dann seid ihr genau richtig hier. In diesem Podcast gibt es die Antworten auf all die Fragen zu Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Kurz, knapp und faktengecheckt.
Mit Hebamme Franziska von Mörs
und mit der Journalistin Sonja Gillert. Hallo von mir zu dieser Folge. Schön, dass ihr dabei seid.
Hallo auch von mir. Bevor wir starten, noch ein Hinweis. Wenn euch andere Fragen rund um Schwangerschaft und Geburt interessieren, dann schreibt uns unbedingt gerne bei Instagram oder TikTok an Hebammenkoffer.
Dann starten wir mit Schmerzen. Ich persönlich kann den Geburtsschmerz, wie so viele Frauen, nicht mehr so richtig beschreiben. Ich weiß nur, dass ich es zwischenzeitlich doch einfach extrem, ja, überfordernd ist, glaube ich, ein ganz gutes Wort fand. Der Unterschied zu anderen Schmerzen ist aber immerhin, und das war sehr positiv, dass es zwischendurch kurze Pausen gibt.
Ja, das stimmt, Sonja. Die Geburtsschmerzen, die kommen anders als andere Schmerzen. Sie kommen nämlich in sogenannten Wellen. Ja, sie nehmen zu und dann nehmen sie auch wieder ab. Aber jede Frau empfindet Schmerzintensität unterschiedlich. Manche vergleichen es mit extremen Menstruationsbeschwerden und andere mit Rücken- oder Schambeinschmerzen. Da habe ich schon Unterschiedliches gehört.
Franzi, du hast ja als Hebamme schon ganz viele Geburten begleitet und auch ganz viele Frauen und Paare, wie sie mit den Schmerzen umgegangen sind. Gab es da denn eine Schmerzlinderung, die dich besonders überrascht hat?
Ja, tatsächlich schon. Also ich bin immer wieder erstaunt, wie gut warmes Wasser in Form von Badewanne oder Dusche helfen kann. Besonders am Anfang kann das schon echt noch einige Stunden zur Schmerzlinderung beitragen, auf jeden Fall. Ablenkung ist immer ganz gut, also zum Beispiel einen Film schauen, sich vorlesen lassen, eine Runde spazieren gehen, gerne auch stricken, das ist ja auch eine sehr monotone Arbeit. Oder auch eben den ersten Geburtstagskuchen für das Baby backen. Macht euch da vielleicht gerne eine Liste mit Dingen, die ihr in der Anfangsphase vielleicht einfach abarbeiten könnt.
Also Sachen, die man gerne macht. Ich weiß noch, also spazieren gehen fand ich eher wie Folter, aber es soll ja sehr hilfreich sein. Was für vergleichsweise simple Möglichkeiten, die Schmerzen zu lindern, gibt es denn sonst noch?
Sonja, da gibt es eine ganze Menge. Also zum Beispiel ist erstmal das reine Atmen gut, um sich einfach zu konzentrieren und so ein bisschen in Trance zu bringen. Man kann auch tönen, also gerne Vokale wie A, E, O, U. Alles rund um Hypnobirthing. Also da gibt es diverse Bücher und Kurse zu, die ich euch hier empfehlen kann, wo wir vielleicht gerne nochmal eine extra Folge zu machen. Mhm. Kann total hilfreich sein, um die Schmerzen zu bewältigen oder eben auch zu lindern. Akupunktur, Homöopathie kann sehr individuell auf die Frauen angepasst werden. Genauso auch Aromatherapie kann auch sehr unterstützend sein.
Okay, wow, das wusste ich nicht. Wie sieht's denn jetzt mit den Medikamenten aus? Ich glaube, viele Frauen, die dann, wenn sie im Krankenhaus ihr Kind zur Welt bringen möchten, ankommen, haben dann schon irgendwie viele Stunden ausgehalten, denken sich so, Leute, jetzt packt mal die Medikamente aus, oder? Ist das so?
Also was oft gegeben wird, gerade so in der Anfangsphase, wenn so mildere Wehen noch da sind, kann man zum Beispiel Paracetamol super anwenden. Das kann auf jeden Fall helfen. Man kann das auch mit einem Spasmolytikum wie zum Beispiel Buscopan auch zu Hause haben. Das gibt's als Zäpfchen. Das ist auch besonders gut, wenn einem vielleicht übel ist und oben alles wieder rauskommen würde. Das macht den Muttermund schön weich und hilft, wenn dann Wehendruck da ist, dass die Geburt auf jeden Fall gut voranschreiten kann. Achtung, bitte nicht bei Augeninnendruckproblemen oder grünen Star nehmen, denn das ist auf jeden Fall kontraindiziert.
Ich sollte aber schon in den Kreißsaal kommen oder meine Hebamme fragen, bevor ich sowas einnehme, oder?
Also tatsächlich ist das ein frei verkäufliches Medikament, was man auch vorbereitend für die Anfangsphase schon zu Hause haben darf, okay, und einfach benutzen kann. Also was ich auch dann empfehle, wenn ihr in den Kreißsaal kommt und vielleicht erstmal mit was Niedrigschwelligerem starten wollt, aber merkt, dass ihr einfach auch schon was braucht, kann Lachgas total super sein. Das Tolle ist, dass man natürlich als Frau das selber dosieren kann, weil man das in der Hand hat und dass man auch einfach die Maske wieder wegnehmen kann, wenn man merkt, dass einem vielleicht ein bisschen duselig, ein bisschen schwindelig wird und dann einfach ein, zwei Atemzüge Pause macht, dann ist das auch wieder draußen. Dann gibt es andere Schmerzmittel, die wir im Kreißsaal zum Beispiel über die Vene geben können. Da bekommt ihr so eine Venenverweilkanüle und darüber können bestimmte Medikamente gegeben werden. Zum Beispiel was gegen Übelkeit. Es kann was gegeben werden, was so ein bisschen den Muttermund weicher macht. Es kann was gegeben werden, was wirklich einfach als Schmerzmittel tangiert, was wirklich auch ein bisschen auf die Frau, auf das Gewicht der Frau angepasst werden kann. Und auch die Einlaufgeschwindigkeit kann reguliert werden. Und damit kann man dann schauen, wie die energetische Wirkung, also die Schmerzlinderung bei der Frau direkt wirkt.
Wie sieht's denn aus mit Opiaten? Das hört man ja auch immer wieder. Wann kann man die geben und wann eben nicht?
Das hängt ehrlich gesagt immer ein bisschen mit dem Herztonmuster der Kinder zusammen. Ne? Also wenn die Kinder dann darauf reagieren, dann bin ich immer ein bisschen sparsamer damit oder nehme das dann auch gerne mal raus. Das kommt auch auf den Standard des Krankenhauses an. Einige Krankenhäuser sagen, dass sie das überhaupt nicht geben möchten bei sich öffnendem Muttermund, sondern geben das nur in der sehr, sehr frühen Anfangsphase. Da kann man sich gerne auch mal beim Infoabend informieren, wie dann das jeweilige Krankenhaus das handhabt. Da gibt es tatsächlich große Unterschiede.
Und was kommt da beim Kind an? Du hast jetzt gerade schon gesagt, bei Opiaten ist man da vorsichtig. Wie sieht es bei den anderen Sachen aus?
Also man merkt, dass die Herztöne von den Kindern oft etwas eingeschränkter sind, ne? Dass es schon eben beim Kind ankommt. Anderen Kindern macht es wiederum weniger aus und das können wir eben gut am Herztonmuster ablesen.
Jetzt kommen wir noch zu etwas sehr Simplen, von dem ich gehört habe. Und zwar ein Kamm, den man in der Hand so drücken soll, dass die Kamm, ich glaube Zinken heißt es, einen leichten Schmerz erzeugen, einen Gegenschmerz. Was ist da dran und wie oft bringen Menschen Kämme mit in den Kreißsaal?
Also manchmal erlebe ich das schon, dass Frauen einen Kamm mitbringen. Ich finde das super, denn durch diesen Gegenschmerz kann man tatsächlich die Wehe irgendwie besser steuern und regulieren, weil durch den Gegenschmerz, der Druck der Wehe sich so ein bisschen steuerbar anfühlt, als ob man so eine Fernbedienung dafür in der Hand hat. Ja? Wenn man jetzt keinen Kamm dabei hat, kann man natürlich auch was anderes Spitzes nehmen, zum Beispiel einen Haustürschlüssel, den hat ja vielleicht jeder dabei. Und es hilft eben auch, so was Hartes in der Hand zu haben. Tatsächlich gibt es auch die TENS-Geräte. TENS steht für transkutane Elektronervenstimulation. Und das ist wirklich was ganz Feines, was man sich auch übrigens für zu Hause schon kaufen kann, wenn man dann Anfangswehen hat. Und zwar kann man da so Klebepflaster auf die Haut setzen und zwar genau da, wo es eben individuell am meisten wehtut. Das sind meistens so 4 Stück. Da werden dann so Kabel reingesteckt und dann kann man mit einer Fernbedienung so einen kleinen elektrischen Nervenreiz auslösen. Das kribbelt so ein bisschen auf der Haut, das ist also gar nicht schlimm. Aber es ist ähnlich wie bei dem Kamm sozusagen ein Gegenschmerz, also auf eine ganz niedrige Art, die total gut helfen kann, die Wehe einfach besser zu steuern.
Okay. Jetzt gehen wir aber mal in die Klinik. Es hängt ja nämlich so ein bisschen davon ab, je nachdem, wo ihr das Kind zur Welt bringt, ob im Geburtshaus, zu Hause oder eben in der Klinik, welche Schmerzmittel zur Verfügung stehen. Und in der Klinik gibt es auch die Option zumeist einer Periduralanästhesie, die PDA, wie sie im Deutschen heißt. Dabei wird der Unterbauch über das Rückenmark betäubt, wenn ich das jetzt hier richtig erkläre. Franzi, wann ist das eine sinnvolle Option? Es wird ja oft diskutiert, Vor- und Nachteile, hemmt das die Wehen oder öffnet es eher den Muttermund? Ja, was sagst du dazu?
Also genau, der Epiduralraum wird quasi umspült und damit betäubt. Ne? Das Rückenmark wird hier nicht direkt angestochen. Genau, eine PDA kann tatsächlich sehr sinnvoll sein, wenn sie zum Beispiel therapeutisch eingesetzt wird, wenn sich das Kind nicht richtig eingestellt hat, das heißt, mit dem Kopf irgendwie nicht so ganz so optimal liegt und die Frau sich so anstrengt, dass es irgendwie alles funktioniert und da irgendwie kreuz und quer durch den Kreißsaal turnt, dann kann es manchmal helfen, wirklich alle Muskeln zu lockern, damit es dann eben doch weitergeht und sich das Kind gut im Geburtskanal einstellen kann. Wenn man sagt, man schafft es einfach nicht mehr und man ist an so einer Limitgrenze, dann ist tatsächlich für Frauen eine gut sitzende PDA wirklich nochmal super, um wirklich Kraft zu tanken und nochmal zu schlafen und zu entspannen und dann nochmal mit neuer Kraft in die Geburt zu starten. Genau, viele Frauen eröffnen auch gut unter einer PDA, das heißt, der Muttermund öffnet sich. Man muss aber jetzt auch sagen, dass eine PDA diese Rezeptoren besetzt mit dem Schmerzmittel eben, wo tatsächlich auch die Wehen eigentlich andocken. Das heißt, wenn die dann eine Weile liegt, kann es sein, dass die starken Geburtswehen so ein bisschen verebben oder kleiner werden oder weniger werden. Und das heißt, eine PDA kann auch oft mit anderen Interventionen, also mit einer Kaskade von Eingriffen zusammenhängen, dass man dann sagt, jetzt muss man einen Wehentropf geben. Viele Frauen können dann auch nicht mehr selber auf die Toilette gehen. Und man muss regelmäßig die Blase mit einem Einmalkatheter leeren. Das sind alles so Sachen, die sollte man vorher wissen. Meistens dauert eine Geburt auch länger mit einer PDA.
Also das sollte dann einfach im Kreißsaal abgewogen werden, welche Vor- und Nachteile es da gerade gibt.
Genau, an welchem Punkt der Geburt steht man gerade. Ne? Gerade wenn es dann vielleicht Mehrgebärende sind und wir Hebammen wissen, okay, das geht jetzt irgendwie ganz zackig, dann ist es manchmal wirklich hinderlich. Und für mich als Hebamme ist es besonders schwierig, diese Entscheidung manchmal dann auch zu treffen, weil ich ehrlicherweise nicht über den Willen der Frau drüber gehen möchte, weil es ja ihre Geburt ist und ich ihr natürlich den Wunsch ermöglichen möchte und man natürlich aber unter Wehenschmerzen oft nicht so eine entspannte Verhandlungsbasis hat oder man dann mit der Frau irgendwie alles durchgehen kann.
Jetzt hast du schon angesprochen, verhandeln, wann macht eine PDA Sinn oder nicht? Ich glaube, für viele Paare, auch vor allem die Gebärenden, ist dann das Angstszenario, es ist zu spät für eine PDA. Wann ist es denn zu spät? Oder ist es überhaupt zu spät?
Ja, also Sonja, das ist eine Frage, die wird mir tatsächlich richtig oft gestellt, auch bevor die Geburt überhaupt losgeht. Es kommt ganz darauf an, ist es das erste Kind? Wie schnell hat sich der Geburtsverlauf entwickelt? Ne? Der Muttermund kann durchaus vollständig sein beim ersten Kind und es lohnt sich noch, eine PDA zu legen. Fakt ist, dass man das wirklich mit dem Geburtshelfer dann immer so ein bisschen abwägen muss, ob jetzt eine PDA-Entscheidung jetzt sinnvoll ist oder die Geburt jetzt unnötig verlängern würde. Bei der Entscheidung ist es tatsächlich auch wichtig, soll eventuell doch ein Kaiserschnitt gemacht werden, weil wenn das im Raum steht, weil zum Beispiel die Herztöne schon länger belastet sind, dann wäre eine PDA zum Beispiel eigentlich eine gute Option, weil man die dann durch das Anästhesie-Team aufspritzen lassen kann zu einer Spinalanästhesie, die man wiederum für einen Kaiserschnitt braucht. Ne? Also da kommen viele Faktoren mit in unsere Entscheidung rein. Die sollten aber immer mit der Frau besprochen werden oder mit dem Paar oder also auch mit der Geburtsbegleitung und dann im Prinzip eine gemeinsame Entscheidung getroffen werden.
Jetzt gibt's auch eine andere Alternative, die Rescue-Spinale. Da wird das Medikament, also das Betäubungsmittel oder Schmerzmittel, nur einmal verabreicht und die Wirkung ist dann zeitlich begrenzt. Wann kommt das zum Einsatz?
Tatsächlich ist das auch wieder sehr individuell abhängig von den Krankenhäusern. Einige Kreißsäle bieten das an. Das kann man auch vorher eben erfragen. Und gerade so zum Ende der Geburt würde sich das total lohnen, weil natürlich die Bewegungsfreiheit der Frau dann ein bisschen größer ist. Sowieso sind die PDAs in den Häusern sehr unterschiedlich. Es gibt tatsächlich Krankenhäuser, wo man wirklich im Bett liegt mit Blutdruckmanschette in Rückenlage und dann zwar schmerzbefreit ist, aber das war es dann irgendwie mit der Bewegungsfreiheit. Dann gibt es aber auch Häuser, wo man so eine Walking Epidural hat. Das bedeutet, man kriegt so ein kleines Umhängetäschchen und kann mit dieser PDA tatsächlich auch noch auf Toilette gehen und ganz frei alle Geburtspositionen im Kreißsaal nutzen. Diese Rescue-PDA ist auf jeden Fall eine Möglichkeit für den Schluss und wird in manchen Häusern auch tatsächlich ausschließlich angewandt. Der Nachteil ist natürlich, dass man dann einfach nochmal stechen müsste, wenn die Geburt sich noch sehr lange hinzieht. Dann gibt es aber noch eine andere Möglichkeit, gerade zum Beispiel, wenn man als Frau das Gefühl hat, dass der Druck nach unten besonders stark ist. Zum Ende der Geburt kann man auch noch nach einem Pudendos-Block fragen. Mhm. Da wird ein Betäubungsmittel in die Beckenvenen injiziert sozusagen. Und durch diesen Druck nach unten, der wird dann eben so ein bisschen abgemildert. Das wird von den Gynäkologen und nicht von den Anästhesisten meistens ausgeführt und kann tatsächlich zum Ende der Geburt nochmal eine schöne Möglichkeit sein, um einfach den Druck zu mindern.
Und vielleicht da auch noch als kleinen Hinweis, natürlich versucht jede Klinik und jede Hebamme wahrscheinlich alles zu tun, damit ihr die Anästhesie bekommt, die ihr braucht. Aber es muss eben auch eine Anästhesistin, ein Anästhesist die Zeit haben. Und wenn da jetzt eine Notkaiserschnitt, Notsektion oder was anderes ist, sind die halt auch belegt. Deswegen, wo du das gerade sagst, kann auch das nochmal eine gute Möglichkeit sein, wenn der Gynäkologe, die Gynäkologin das verabreichen kann, oder?
Auf jeden Fall. Das kann man auf jeden Fall erfragen. Man muss vielleicht an dieser Stelle dazu sagen, viele Frauen erschrecken sich immer, weil die Spritze, womit das dann betäubt wird, die Nadel ist sehr, sehr lang. Und viele denken dann immer, oh Gott. Aber ihr dürft nicht vergessen, dass die Beckenvenen natürlich nicht äußerlich verlaufen, sondern man diese Kanüle eben in der Frau so ein bisschen führt, um dann da die Spaghetti, also die Beckenvene, so anzupieksen. Und die lange Nadel ist quasi nur dafür da, um den Weg dahin gut zu finden. Aber man würde tatsächlich nur vorne mit der Spitze pieken, ja? Also nicht erschrecken, wenn ihr dann auf einmal so eine lange Nadel seht. Also
ja, ich glaube, das ist ein guter Hinweis. Und auch die Horrorvorstellung bei der PDA, dass da ja eine große Nadel eingeführt wird. Auch da sollte man vielleicht doch noch sagen, da gibt es auch eine lokale Betäubung, bevor da am Rücken irgendwas gestochen wird.
Man kriegt so einen kleinen Pieks wie beim Zahnarzt bei der PDA. Und dann ist es mehr so ein Problem, dass die Frauen oft nicht still sitzen können, weil dann eben eine Wehe nach der anderen kommt. Aber wir begleiten das und wir sagen euch genau, wann was zu tun ist. Und im Notfall hätte man immer noch ein Medikament, wenn die Wehen so stark und so häufig kommen, um da mal kurz einen Reset-Knopf zu drücken für diese PDA-Anlage.
Genau, also ihr merkt, es gibt doch ganz schön viele Alternativen und damit kommen wir auch schon zu unserem Fazit. Und jetzt nochmal das Wichtigste aus dieser Folge.
Jede Geburt ist unterschiedlich und auch das Schmerzempfinden jeder Einzelnen.
Ja, deswegen frag beim Anmeldegespräch in der Klinik unbedingt nach, welche Möglichkeiten du mit deiner individuellen Anamnese, also deiner Krankengeschichte hast und bereite dich gern auch zu Hause mit einem Geburtsplan und das muss kein 10-seitiges Dokument als Excel-Format sein, sondern ein paar Stichworte reichen vor, was du dir vorstellen kannst und was ein No-Go für dich ist, auch damit deine Begleitung gebrieft ist und dir dann helfen kann, wenn der Schmerz zu groß wird.
Alle Links zu dieser Folge findet ihr wie immer in den Shownotes. Jetzt haben wir noch eine Bitte an euch. Schreibt doch gerne bei Spotify oder auf Instagram oder TikTok bei Hebammenkoffer eure Tipps zum Umgang mit Geburtsschmerzen. Die teilen wir hier auch gerne in diesem Podcast.
Und wenn ihr Projekt Baby gerne hört und keine der Folgen verpassen möchtet, dann folgt uns am besten bei Apple Podcasts, bei Spotify oder wo auch sonst ihr eure Podcasts hört. Und ich würde sagen, ich freue mich schon aufs nächste Mal.
Tschüss.